ARD. Die Idee vom NDR, heute mit dem Philosophen Wilhelm Schmid. Vorher noch ein Programmtipp. Ich möchte euch die Serie Der Informant empfehlen. Darin geht es um die Angst vor einem Anschlag auf die Hamburger Elbphilharmonie. Die Serie ist extrem erfolgreich in der ARD-Mediathek gestartet. Also geht jetzt auf ardmediathek.de oder ladet euch die ARD-Mediatheks-App runter und meldet euch an, damit ihr die Mediathek auch mit allen Funktionalitäten am besten nutzen könnt.
Die Idee. Leute, die neu denken.
Hallo zusammen, ich bin Norbert Grundei und hier ist die Idee vom NDR. Ich spreche heute mit dem Philosophen Wilhelm Schmid. Wilhelm Schmid hat Schriftsetzer gelernt, war bei der Bundeswehr und hat später das Abitur nachgeholt. Er hat Philosophie und Geschichte an der Freien Universität Berlin, der Pariser Sorbonne und der Universität Tübingen studiert. Seine Doktorarbeit hat er über Michel Foucault geschrieben. Wilhelm Schmid hatte Lehraufträge an der Universität Leipzig, der Technischen Universität Berlin, der Pädagogischen Hochschule Erfurt und der Universität Jena. Und 2004 wurde er zum außerplanmäßigen Professor an der Universität Erfurt ernannt. Er arbeitete zudem als philosophischer Seelsorger am Spital Affoltern am Albis in der Nähe von Zürich. Und seine Bücher haben mit ihrer Auflage die Millionengrenze geknackt. Seine Themen sind die Philosophie der Lebenskunst, aber auch Glück, Liebe, Tod und andere Themen. Herzlich willkommen, Wilhelm Schmid.
Ja, hallo. Das war ja, wie soll ich sagen, eine lange Liste.
Absolut, da kommen wir nachher auch nochmal drauf zurück, weil ich finde, dass es eine sehr interessante lange Liste ist. Aber wir beginnen mit Ihrem zentralen Thema, mit dem Sie sich beschäftigen, nämlich der Lebenskunst. Wenn Sie uns vielleicht einmal ein bisschen aufblättern können, was verbirgt sich hinter dem Begriff der Lebenskunst?
Lebenskunst ist bewusste Lebensführung.
Und dazu gehört eigentlich...
Ein bisschen Nachdenken.
Das Nachdenken.
Ab und zu nachdenken. Und das ist schwer. Kann ich sagen, weil mir begegnen viele Menschen, die das schwer finden. Ich finde es leicht, aber das ist halt, weil ich ein Philosoph bin. Es scheint schwer zu sein, nachzudenken. Und es braucht, um nachzudenken, ein bisschen Distanz. Und es fällt vielen Menschen sehr schwer, ein klein wenig Distanz einzunehmen gegenüber sich selbst und gegenüber ihrer eigenen Welt. Menschen leben unglaublich tief verankert in ihrer je eigenen Welt. Und es scheint sehr schwer zu sein, da auch mal ein bisschen rauszugucken.
Könnte man eigentlich auch sagen, es ist eigentlich eine schöne Serviceleistung, die man von Philosophen entgegennehmen kann, dass sie Zeit haben, sich mehr Gedanken zu machen als Menschen, die in dem normalen Alltag verhaftet sind?
Ich würde mir wünschen, dass das auch viele meiner Kollegen so sehen würden und Kolleginnen, die häufig sich ebenfalls in ihrer eigenen Welt aufhalten mit ihrem Fachvokabular und keinen Schritt rausmachen. Gesellschaft braucht Philosophie existenziell. Das weiß ich, seit ich diese Arbeit im Krankenhaus gemacht habe, von der ich selbst gedacht habe, das hat doch keinen Sinn. In dem Krankenhaus braucht niemand einen Philosophen. Aber das Gegenteil war der Fall. Dieses Angebot war komplett überlaufen. Und so habe ich in diesen Jahren gelernt, dass Philosophie wirklich fürs Leben und für die Gesellschaft gut sein kann und nicht gut ist, wenn sie sich in sich selbst verkapselt.
Ist die Philosophie der Lebenskunst, die sich ja auch mit den ganz praktischen Dingen des Lebens beschäftigt, ist das eigentlich eine neue Disziplin oder eine alte Disziplin oder eine Disziplin, die es in der Philosophie immer in gleichem Maße gegeben hat oder eine, die vielleicht ein bisschen verschüttet war? Wie hat die sich über die Jahre entwickelt?
Michel Foucault, den Sie erwähnt haben, hat mich nicht persönlich, sondern über seine Bücher darauf aufmerksam gemacht, dass das von Anfang an zur abendländischen Philosophie gehört hat. Von Anfang an heißt seit Sokrates, Platon, Aristoteles, Seneca, die von Lebenskunst gesprochen haben und darunter eben verstanden, über das Leben nachzudenken, zu reflektieren, um auf diese Weise dahinter zu kommen, wo soll es für mich langgehen? Was ist richtig? Was ist falsch? Was sind meine Werte, an denen ich mich orientieren kann? Wie wichtig ist die Sorge für sich selbst? Wie wichtig ist die Sorge für andere? All diese Lebenskunstthemen sind von Anfang der Philosophie an im Spiel und wurden im Laufe der Jahre, der Jahrhunderte genauer gesagt, dann leider vergessen.
Und wie sind Sie auf das Thema gekommen?
Naja, was soll ich sagen? Weil ich nicht mehr leben konnte. Und das nahm teilweise dramatische Formen an. Ich verdanke meiner Frau, die leider mittlerweile verstorben ist, dass sie in dieser extrem schwierigen Zeit den seidenen Faden verkörpert hat, der mich im Leben hielt. Und es war klar, so geht es nicht weiter. Und dann habe ich nachgedacht über mein Leben und versucht, mich neu zu orientieren. Und dabei war unglaublich hilfreich zum einen die Bücher von Michel Foucault über die antike Philosophie und dann das Eintauchen, das eigene Eintauchen auch auf Basis lateinischer und griechischer Kenntnisse, konnte ich die Texte im Original lesen. Das war sehr wichtig, denn wenn da stand Techne tou biou im Griechischen, das heißt wörtlich Kunst des Lebens, dann wurde da im Deutschen übersetzt sittliches Verhalten. Mhm. Das ist irreführend.
Mhm, absolut.
Ich habe dann selbst sehr viel übersetzt, aus dem Griechischen vor allem, und bin dann darauf aufmerksam geworden, dass Übersetzen immer interpretieren heißt. Es gibt keine andere Möglichkeit. Eine Sprache kann nicht eins zu eins in eine andere Sprache übersetzt werden. Sie müssen sich also dann pausenlos entscheiden, nehme ich dieses Wort oder jenes Wort. Und dann kommen automatisch Färbungen in den Text, natürlich.
Ich habe gerade über die Begrifflichkeiten nachgedacht, als wir über Lebenskunst gesprochen haben, weil man könnte man auch Lebenshandwerk sagen, also Lebenshandwerkszeug, also sozusagen, also die auch die Kunst sozusagen hat ja bei uns als Begriff vielleicht etwas, was gar nicht immer am ganz praktischen Alltäglichen orientiert ist. Also wie definieren Sie Kunst in Bezug auf die Lebenskunst?
Kunst ist Wissen. Und Kunst ist Können. Häufig wird nur die zweite Definition verwendet, Kunst komme von Können, aber das stimmt nicht ganz. Es braucht erstmal mindestens ein wenig Wissen und dann ein Können. Das lässt sich am besten illustrieren am Beispiel eines Malers. Ein Maler muss ein minimales Wissen haben, was ein Pinsel ist. Er muss auch ein bisschen Wissen darüber haben, was Farben sind und was ein Stoff ist, auf dem er malen kann. Und dann kann er sein Können entfalten. Und das Können kann er nur entfalten, indem er was tut. Das geht nicht theoretisch. Wissen geht theoretisch. Aber Können geht nur praktisch. Also er muss den Pinsel in die Hand nehmen und jetzt wirklich auf der Leinwand arbeiten. Ja. Automatisch wird er dabei Erfahrungen machen, was gut geht und was nicht gut geht, was seinen Ideen entspricht, was nicht den Ideen entspricht. Und genauso ist das mit der Lebenskunst. Wir brauchen ein bisschen Wissen über das Leben. Wenn wir uns nicht davor scheuen, dann dürfen wir das ruhig mal von anderen Menschen übernehmen. Denn andere Menschen, vor allem Ältere, die haben schon einige Erfahrungen gesammelt. Dabei muss es nicht bleiben, aber erstmal ein bisschen Wissen aufnehmen. Dazu würde zum Beispiel gehören, wenn mich jemand fragt, was gehört zum Leben, dann würde ich auf Anhieb sagen, Beziehungen. Das kann man dann bezweifeln, das kann man dann versuchen zu negieren, also ohne Beziehungen durchs Leben zu kommen, das, was automatisch heißt, auch ohne Beziehung zu sich selbst. Dann wird sich das wahrscheinlich als schwierig herausstellen. Also wird es nun ein eigenes Wissen, zum Leben gehören Beziehungen. Wenn ich das weiß, dann kann ich aber noch lange nicht Beziehungen gut führen. Dazu muss ich wirklich Beziehungen führen. Und dann werde ich aufmerksam auf die Eigenarten, auf die Schwierigkeiten, auf die Probleme und bemerke auch, wie man die lösen kann, indem ich zum Beispiel wiederum andere frage, wie hast du das gemacht, als du in die Sackgasse geraten bist? Wissen und Können, das ist die Basis von Lebenskunst.
Und das Können entsteht im Grunde durch praktisches Tun. Und vielleicht auch Übung, denn auch da habe ich in dem, als ich mich vorbereitet habe, indem ich in Ihren Büchern gelesen habe, auch nochmal etwas über einen Begriff gelernt, nämlich den der Askese oder der Asketik, den ich eigentlich immer sehr eingeschränkt benutzt habe, weil der für mich immer ein Begriff war, das ist jemand, der einfach sehr, sehr einfach lebt. Aber es ist ja ein Begriff, wenn ich es richtig verstanden habe, der sich auch darauf bezieht, dass man vor allem Dinge übt.
Daraus können Sie vielleicht ein bisschen sehen, was die Arbeit von Philosophen ist. Denn das können sich Menschen ja fragen, was machen die eigentlich? Man sieht ja überhaupt nichts. Bei einem Handwerker, der an der Heizung was macht, da sieht man was und da geschieht auch was. Aber was macht denn eigentlich ein Philosoph? Ein Philosoph arbeitet an Begriffen und macht zum Beispiel darauf aufmerksam, dass ein bestimmter eingeführter Begriff wie Askese nicht ganz richtig gebraucht wird. Und zwar zu unserem Schaden. Mhm. Er wird gebraucht als Enthaltsamkeit. Das ist zweifellos ein Teil von Askese, ungefähr ein Hundertstel, würde ich mal sagen. Mhm. Das existiert wirklich, aber das macht nicht den Kern des Begriffs aus. Der Kern des Begriffs, zurückgeführt auf die griechische Sprache Askesis, heißt Übung. Und dann habe ich was in der Hand. Mhm. Üben. Aha. Üben kenne ich vom Sport. Wenn ich im Sport besser werden will, dann übe ich eine bestimmte Verhaltensweise. Also ein Fußballer zum Beispiel, der Elfmeter schießt, die ersten 10 Elfmeter werden möglicherweise daneben gehen. Aber je mehr er übt, desto gezielter kann er rechts oben in die Ecke schießen. Oder in der Musik ist das auch sehr bekannt. Wer Flöte lernen will, lernt das nicht dadurch, dass er mal kurz reinbläst. Und genauso ist es mit dem Leben und zum Beispiel mit Beziehungen. Wenn ich ein guter Freund sein will, dann muss ich mich üben, ein guter Freund zu sein. Das klappt vielleicht nicht auf Anhieb. Na, wie übt man denn, ein guter Freund zu sein? Na, indem man zum Beispiel mal den Freund anruft oder ihn kontaktiert per WhatsApp. Wie geht's dir? Was machst du? Ich denke gerade an dich. Und auf diese Weise vertiefen wir die Freundschaft, erst recht natürlich dadurch, dass wir immer mal wieder ein Treffen vereinbaren, wozu ich aber dann mal die Initiative ergreifen muss. Mhm. Und wenn der Freund mal Probleme hat, dann bin ich da, um ihm mein Ohr zu leihen. In der Hoffnung, umgekehrt ist es irgendwann auch so. Also, Lebenskunst ist Wissen, zum Beispiel, wie wichtig Beziehungen sind, und Können. Zum Beispiel, indem ich Askese betreibe in Bezug auf die Freundschaft und dadurch lerne, mit Üben, mit asketischer Übung ein guter Freund zu sein.
Was passiert eigentlich, wenn man keine Lebenskunst hat und nicht an der Lebenskunst übt?
Dann lebt man halt. Also ist nicht so schlimm. Aber wenn Schwierigkeiten auftauchen, hat man halt auch vielleicht nicht so gut die Möglichkeit, darüber nachzudenken und sich anders zu orientieren. Weil zu diesem Leben dann reflektieren in geringerem Maße dazugehört oder gar nicht. Das gibt es sehr verbreitet, Herr Grundei. Mhm. Das war mir lange nicht so klar. Das ist sehr, sehr verbreitet. Das ist der Grund dafür, dass nicht wenige Menschen sich den ganz einfachen Lösungen zuwenden, im Leben wie auch in der Politik.
Ist es vielleicht manchmal sogar so, dass man sich den einfachen Lösungen zuwendet, weil man damit versucht, sozusagen die Oberhand über Dinge zu gewinnen, also weil man damit auch vermeiden kann, schwach zu sein, an bestimmten Stellen auch sagen zu müssen, ich habe keine einfache Lösung oder ich weiß noch nicht, wie es weitergeht?
Natürlich, niemand möchte schwach sein. Schwach sein ist nicht so ein tolles Leben. Das vermeiden wir. Aber vor allem auch das selber Nachdenken über was, das ist nun mal anstrengend. Und Menschen neigen dazu, ich nehme mich gar nicht aus, im Zweifelsfall den leichteren Weg zu gehen. Und der leichtere Weg ist immer, wenn ein anderer dasteht und sagt, du, ich weiß, wo es für dich lang geht. Dann schließe ich mich an. Und dann habe ich sogar noch das gute Gefühl, ich bin ja nicht der Einzige, der sich anschließt. Wow, ich bin viele. Ich bin richtig.
Was meinen Sie denn, was das Thema Angst oder welche Rolle das Thema Angst dabei spielt? Ich fand es ganz interessant, dass Sie eins Ihrer Bücher über Lebenskunst und über die Freundschaft mit sich selber im Grunde angefangen haben mit einer Geschichte über Angst.
Ja, natürlich. Angst ist die Basis des Lebens. Ich weiß, viele Menschen wollen sie loswerden. Wenn Angst überschüssig ist, dann ist es gut, sie zu mindern, zu mildern. Das geschieht sehr gut in Therapien. Das ist kein großes Problem. Ein größeres Problem ist, dass Leute Angst überhaupt loswerden wollen. Da kann ich dann nur sagen, dann geh mal angstfrei über die Straße. Mhm. Also Angst hat eine Funktion. Angst macht uns aufmerksam auf eine Dummheit, die wir gerade dabei sind zu begehen. Dann können wir es uns ja nochmal überlegen. Sollte ich vielleicht nochmal kurz links und rechts gucken, bevor ich über die Straße gehe? Und das ist natürlich jetzt ein sehr einfaches Beispiel, aber so stellt sich die Frage vielmals im Leben. Angst öffnet das Leben.
Ich habe darüber auch nachgedacht, weil wir jetzt gerade in einer Zeit sind, in der ich vor einigen Tagen in einem Freizeitpark war und drei Runden auch Angst hatte, weil ich mit meinen Kindern in Fahrgeschäfte musste, in die ich nicht unbedingt wollte. So. Und die auch vorher einmal gefragt habe, habt ihr eigentlich gar keine Angst davor? So? Und das ist ja sozusagen eigentlich eine wahnsinnige Kombination, weil dort Angst in irgendeiner Form ja auch gesucht wird, weil sie Spaß macht. Und im Halloween-Kontext habe ich darüber auch nochmal nachdenken müssen, weil das ja auch ein Erschrecken ja in irgendeiner Form auch etwas mit Angst zu tun hat. Also wenn Sie sagen, die meisten Leute versuchen, Angst loszuwerden, dann ist es ja so, dass man vielleicht in einem gewissen Kontext Angst tatsächlich auch sucht, weil sie Spaß macht oder weil sie eine bestimmte Spannung gibt, aber in einem anderen Kontext die Angst eigentlich eher unangenehm ist. Und ich will noch einen anderen Aspekt reinbringen, vielleicht passt der aber auch gar nicht dazu. In einer Zeit, in der man vielleicht jung ist und sich das erste Mal verliebt, gibt es ja auch nahezu etwas wie einen, sag mal, Genuss der Unsicherheit manchmal in dieser Phase des Verliebens. Sind das alles Dinge, die rund um das Thema Angst in irgendeiner Form oszillieren?
Spannung ist das Stichwort. Das Leben braucht Spannung. Ein spannungsloses Leben, das ist mal ganz nett. Wir nennen das dann Entspannung. Aber haben Sie sich schon mal 2 Wochen am Stück entspannt? Da wird das Leben langweilig und wir haben auch das Gefühl, das Leben nicht mehr zu spüren und liegen da auch ganz richtig. Spannung braucht aber Polarität, also gegensätzliche Pole. Wenn mein Leben, nehmen wir ruhig das Leben Ihrer Kinder, vermutlich geborgen in wunderbaren elterlichen Beziehungen und möglicherweise auch großelterlichen, das ganze Leben ist wunderbar in Ordnung. Naja, wie kann da jetzt Spannung erzeugt werden? Mhm. Natürlich, indem man in so eine Gruselgeschichte reinfällt. Mhm. Wie erzeugen die Menschen Spannung, wenn sie nicht gerade in so ein Gruselkabinett reingehen? Haben Sie schon mal das Fernsehprogramm der Woche angeguckt? Mhm. Alle Fernsehsender. Was kommt da am Abend?
Krimis.
Nur noch Krimis. Krimis. Für mich der Ausweis, der Gesellschaft geht's gut. Sie braucht einen Kontrast und den findet sie nur noch in Krimis. Mhm. Also es gibt auch andere Möglichkeiten, Spannungen im Leben zu haben, zum Beispiel in toller Beziehung zu sein. Eine tolle Beziehung hat spannungsvolle Momente. Zum einen ärgerliche spannungsvolle Momente, in denen es Ärger gibt, zum anderen tolle, spannungsvolle Momente, insofern es viel Erotik oder andere schöne Sachen gibt. Aber Leben braucht Spannung.
In diesen Zeiten, in denen wir gerade sind, ist das nicht auch ein bisschen konter- oder kontraintuitiv, was Sie gerade sagen, dass wir auf der einen Seite so diese Situation haben, wir suchen Spannung, weil es uns eigentlich gut geht und weil unser Leben eigentlich an vielen Stellen vielleicht sehr spannungsfrei verläuft im Vergleich zu dem Leben von anderen Menschen auf anderen Teilen der Erde. Und auf der anderen Seite sehen wir gerade eine Situation, in der wir das Gefühl haben, dass es ganz viel gesellschaftliche Umbrüche, Auseinanderdriften von Positionen gibt, gesellschaftliche Diskussionen. Wie passt das für Sie zusammen?
Ich versuche immer wahrzunehmen, was die verschiedenen Wissenschaften machen. damit ich nicht ganz aus dem hohlen Bauch spreche. Und soziologische Umfragen zeigen diesen interessanten Kontrast. Ja, die Menschen leiden unter den schlimmen Weltverhältnissen, aber mit ihrem Leben sind sie ziemlich zufrieden. Mhm. Ja, was soll man dazu sagen? Ist ja einerseits gut, andererseits Lebenskunst heißt für mich schon, die Lebensverhältnisse großräumiger wahrzunehmen und mich dann zu fragen, was kann ich tun, um die Lebensverhältnisse von anderen Menschen zu verbessern? Denn ich lebe nicht allein. Die Lebensverhältnisse anderer Menschen, selbst wenn ich in günstigen Lebensverhältnissen lebe, die schlagen irgendwie auf mich zurück. Das wäre insofern ein pragmatisches Argument, sich für die Lebensverhältnisse anderer auch zu interessieren. Wichtiger ist für mich aber das ästhetische Argument. Ich finde es schön, sich für die Lebensverhältnisse anderer Menschen zu interessieren. Ich habe die reichhaltige Erfahrung gemacht, dass so viele Menschen so interessante Leben führen, die übrigens für sich selber häufig meinen, das sei überhaupt nicht so. Aber das ist halt so, weil sie ihr eigenes Leben ja ganz gut kennen oder einigermaßen gut. Während für mich ist das ein völlig anderes Leben, wo ich mich manchmal frage, wie kann man so leben? Auf der anderen Seite aber froh bin darüber, dass Menschen so unterschiedliche Leben führen. Denn letzten Endes führen wir unser Leben im großen Rahmen der Evolution. Und Evolution heißt immer, die Möglichkeiten maximal weit aufzumachen, damit wir ausfindig machen können, wo lang kann das Leben gehen. Das kann ja nicht einer allein für sich ausfindig machen. Das müssen wir alle zusammen ausfindig machen. Das ist ungefähr so wie beim Reisen. Es können ja nicht alle Menschen an einen Ort reisen, obwohl, wenn ich das ironisch anmerken darf, einige versuchen, alle auf einen Ort, auf die Insel Santorini, und da stehen dann die Kreuzfahrtschiffe. Nein, die bessere Möglichkeit ist, wir streuen uns über die ganze Erdoberfläche und dann kommen wir zurück und dann erzählen wir von unseren Erfahrungen. Und dann kommt ganz schnell zum Vorschein, dahin zu fahren lohnt sich, dahin zu fahren lohnt sich nicht. Und dann können wir besser sortieren. So ist es mit dem Leben insgesamt.
Und bei all diesen unterschiedlichen Leben, die Sie gerade so ein bisschen aufgefächert haben, kommt ja eigentlich unweigerlich dann auch die Frage nach dem Sinn, die auch immer eine Frage ist, die Philosophen gestellt wird. Ist der Sinn des Lebens dann auch so auffächerbar? Also gibt es einfach sehr viel unterschiedliche Sinnformen? Oder gibt es sozusagen einen, dem alle hinterher streben?
Es gibt einen, ohne den wir nicht auskommen, einen Sinn. Und das ist schlicht und einfach schon wieder Beziehung. Mhm. In Beziehung leben gibt Menschen Sinn. Ohne Beziehung leben macht das Leben sinnlos. Mhm. Das ist die kurze Zusammenfassung eines viel Jahre langen Nachdenkens und Erfahrens, um dahinter zu kommen. Ich kann es vielleicht an einem einzigen Beispiel schildern. Sehr viele Menschen kennen die Erfahrung des Verliebtseins, haben das wenigstens einmal im Leben erlebt. War das die Zeit, in der wir uns nach dem Sinn des Lebens gefragt haben? Genau in der Zeit nicht. Also, das könnte der Sinn des Lebens sein, in Liebe zu sein. Verliebtheit geht vorbei und möglicherweise endet die Beziehung auch schon. Wie stellte sich das Leben dann dar? So schlimm, dass wir morgens kaum noch aus dem Bett kamen, weil alles komplett sinnlos war. Also, daraus dürfen wir folgern. Das ist jetzt natürlich nur das Maximalbeispiel, aber wir können das dann übertragen auf sämtliche andere Beziehungen. Ich kenne Menschen, die können ohne ihren Hund nicht leben, weil sie so eine enge Beziehung haben, viel enger als zu anderen Menschen. Wir müssen darüber nicht urteilen, sondern nur beobachten, auch diese Beziehung kann Menschen Sinn geben. Ich glaube, wir können pauschal sagen, je enger die Beziehung zu etwas oder jemandem, Denn wir können auch in enger Beziehung zu unserer Tätigkeit sein, zu unserer Arbeit, zu unserem Beruf. Mhm. Ich kenne nicht wenige Menschen, die verlassen mit Freuden morgens das Haus und fühlen sich erst wohl an ihrer Arbeitsstätte. Da sind sie zu Hause, da sind sie vertraut mit allem, da fühlen sie sich geborgen und am liebsten kehren sie erst spät abends wieder nach Hause zurück, um da mal zu übernachten. Also Beziehung gibt Menschen Sinn. Und zwar Beziehung zu allem und jedem. Das können auch Beziehungen zu Dingen sein. Ich kenne ein paar wenige, die hängen sehr an ihrer Handtasche, wo man sich fragt, hat der Mensch eine Handtasche oder hat diese Handtasche einen Menschen?
Ja. Wenn Sie das so sagen, dann könnte man aber auch schnell zu dem Schluss kommen, wenn ich in einer Beziehung glücklich bin, wenn ich glücklich bin, dann habe ich den Sinn des Lebens gefunden und wenn ich unglücklich bin, dann nicht.
Das ist die Verwechslung von Sinn und Glück. Mhm. Und ich glaube, die funktioniert nicht. Sie sind offenbar ein liebender Vater. Wenn ich Sie fragen darf, ob Ihre Kinder Sie 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr glücklich machen, dann werden Sie sagen, naja. Manche können sich am liebsten zum Fenster rauswerfen. Die Kinder Sie ganz sicherlich auch. Mhm. Und warum tun Sie das nicht? Aus einem einzigen Grund. Weil Sie sehen Sinn in der Beziehung. Sinn wird mühelos mit schwierigsten Lebensverhältnissen, kommt schwierig mit schwierigsten Lebensverhältnissen zurecht, weil da ein roter Faden ist, der geht durch alle Schwierigkeiten durch, der geht durch Höhen und Tiefen durch. Glück ist angewiesen auf die tollen, spektakulären Zustände, wo wir uns gut fühlen. Die gibt es, die brauchen wir auch fürs Leben, ohne jede Frage, aber die können nicht ständig da sein. Das ist eher die Ausnahme.
Jetzt haben Sie sich in Ihrem letzten Buch mit dem Thema Tod beschäftigt. Bei den Dingen, über die wir gerade gesprochen haben, an welcher Stelle ordnen Sie den Tod dort ein?
Der Tod ist vom Leben eingeführt worden. Ich sage so allgemein, das Leben, die Evolution. Mhm. Das klingt dann so, als wäre da ein bewusst agierendes Subjekt, das vermute ich nicht, obwohl wir es nicht wissen, aber ich vermute es nicht. Das Leben, die Evolution probiert einfach alles aus und hat eben irgendwann auch den Tod ausprobiert. Es gibt sehr wohl Lebewesen, die nicht sterben, die sich identisch reproduzieren. Aber das scheint nicht das Erfolgsmodell geworden zu sein. Das Erfolgsmodell ist der Tod geworden. Warum? Weil mit dem Tod ein älter gewordenes Leben, ein vielleicht schon müde gewordenes Leben abtritt und Raum schafft für ein neues Leben. Vielleicht können wir es am besten vergleichen mit dem, was ein Fußballtrainer macht, der am Spielfeldrand steht und das Fußballspiel beobachtet, 90 Minuten. Was macht der denn in den 90 Minuten? Der beobachtet, welcher seiner Spieler oder seine Spielerinnen, wenn es eine Trainerin ist, Spielerinnen, müde geworden ist, möglicherweise eine Verletzung davon getragen hat, nimmt die vom Platz und eine neue Spielerin, ein neuer Spieler kommt auf den Platz. Genauso funktioniert Evolution. Das ist die nüchterne Sicht des Ganzen und ich bin einverstanden damit. Ich sehe das ein. Das heißt aber nicht, dass Tod nicht ein schlimmer Einschnitt im Leben ist. Für alle, die direkt oder indirekt betroffen sind. Und der schlimmste Einschnitt im Leben, den ich jemals erlebt habe, war der Tod meiner über alles geliebten Frau. Das weckt dann, erstmal weckt das gar nichts. Erstmal ist dann nur Verzweiflung, aber dann setzt doch wieder das Nachdenken ein. Und in unserem Fall, meine Frau hat immer mit mir philosophiert, haben wir natürlich lange schon über den Tod nachgedacht. Und was wird sein nach ihrem Tod? Das hat uns sehr, sehr beschäftigt. Sicher war, wir wollen zusammenbleiben. Nicht sicher war, wie geht das? Und wie können wir kommunizieren, falls da Kommunikation möglich ist? Und daraus ist letztendlich dann, als ich wieder in der Lage war, nachzudenken und zu schreiben, daraus ist dann dieses Buch entstanden. Nachdenken darüber, was geschieht nach dem Tod, aber auch schildern aus jetzt eigener Erfahrung, wie überlebt denn der, der zurückbleibt, den Tod? Und ich habe da einige Erfahrungen gemacht, als ich, wie gesagt, wieder halbwegs da war, konnte ich das beobachten, dass sich nun verschiedene Phasen langsam aber sicher einstellen. Ich habe das beschrieben und mache die Erfahrung von Menschen, die das gelesen haben oder gehört haben, dass das sehr hilfreich für sehr viele ist. Denn die meisten kennen das. Nur haben sie nirgendwo gefunden. Viele Menschen denken ja, das geschieht nur mir, das ist nur bei mir so. Das ist in sehr vielen Fällen ein Irrtum. Es geschieht sehr vielen Menschen, wenn nicht sogar allen. Umgang mit dem Tod, damit müssen alle Menschen zurechtkommen in der einen oder anderen Weise. Und es schien mir hilfreich, das auch mal weiterzugeben.
Wenn wir nochmal auf das gesellschaftliche Thema kommen, dann reden wir im Moment, wir haben es gerade angesprochen, auch viel über Polarisierung und Spannung. Und wir haben gerade auch über Beziehungen gesprochen. Und ich habe den Eindruck, dass sich Spannung und Polarisierung im Moment ja auch sehr stark in Beziehungen wiederfinden. Wir hatten in den vergangenen Jahren immer wieder Situationen, wo Leute gesagt haben, wenn ich jetzt nach Hause fahre zu meiner Familie und die Diskussion mit der Verwandtschaft habe, dann sind das sozusagen schärfere Diskussionen als die, die wir vielleicht in der Vergangenheit geführt haben. Jetzt sehen wir das auch möglicherweise in der polarisierten Gesellschaft in den USA bei den Wahlen. Müssen wir eigentlich wieder stärker zu einem Verständnis kommen, dass Spannungen und Konflikte zu Beziehungen dazugehören? Also müssen wir sozusagen dort zu einer anderen Form von Akzeptanz und Aushalten von Spannungen und Konflikten kommen? Oder gibt es einen anderen Weg? Wie sehen Sie das?
Es ist schon eine gefährliche Situation, ohne jede Frage. Und wir tun gut daran, ein bisschen gegenzusteuern. Einerseits also einzusehen, ja, Spannung ist im Prinzip normal. In einer Beziehung und auch in einer Gesellschaft. Es ist völlig illusorisch anzunehmen, wir können ständig in Harmonie leben. War übrigens meine eigene Idee von Beziehung, ständig in Harmonie zu leben. Und als wir, meine Frau und ich, vor über 40 Jahren zusammenlebten, und ich darunter litt, dass die Harmonie immer wieder Einbußen erleidet, schon am Rande der Trennung wieder war, hat meine Frau, die 10 Jahre jünger war als ich, aber viel klüger als ich, mir nahegebracht, das ist normal, davor musst du keine Angst haben. Da gehen wir durch diese Spannungen, durch diesen Ärger. Und dann ist es wieder so schön wie vorher, möglicherweise sogar noch schöner. Seid ihr ganz sicher? Und das habe ich mit ihr hunderte Male erlebt. Und es stimmte. Und insofern, nee, es muss nicht immer zur Harmonie sein. In der Zweierbeziehung nicht, in der Freundschaft nicht. Und schon gar nicht in der Gesellschaft. Es sind so unterschiedliche. Ich begegne doch sehr vielen Menschen. Das ist mein Privileg und ich genieße es. Ich liebe es. So unterschiedliche Menschen, so gegensätzliche Menschen, dass man sich fragt, wie geht das überhaupt gut? Aber jetzt sind wir an dem Punkt, wo das doch gefährlich werden kann. Da können wir, habe auch ich, Erfahrung gesammelt in eigenen familiären Verhältnissen und in Verhältnissen der Freundschaft, wo zum Beispiel gegenüber Corona sehr unterschiedliche Meinungen vorherrschten, so weitgehend, aber das kennen ja viele, dass wir uns gegenseitig der Dummheit ziehen. Das ist nicht so sinnvoll. Als sinnvoller hat sich herausgestellt, dieses Thema stellen wir jetzt schlicht und einfach zur Seite. Das müssen wir nicht zwischen uns klären. Wichtiger für uns ist, wie lange sind wir jetzt schon Freunde? Was haben wir schon alles durchgestanden? Das stehen wir auch noch durch. Jeder behält seine Meinung, aber wir haben noch ein paar andere Dinge zu besprechen. Du hast mir doch mal Walnüsse geschenkt. Hast du noch von diesen tollen Walnüssen? Aha, schon ist ein anderes Gesprächsthema da. Und einer sagte mir, hör mal, du hast viel Erfahrung gesammelt in Beziehungen. Ich bin da gerade irgendwie in einer schwierigen Situation. Was würdest du an meiner Stelle in der Situation machen? Oh, da habe ich eine Idee. Schon ist wieder ein gemeinsames Gesprächsthema da. Lebensthemen verbinden uns. Und darauf können wir uns vielleicht stärker verlegen, um nicht nur die Spannung dominieren zu lassen. Sondern es muss auch mal wieder Gelegenheit geben, sich wechselseitig anzuerkennen als Menschen und nicht uns gegenseitig als Nichtmenschen zu titulieren.
Aber hätte das auch Grenzen? Also, ich sag mal, vielleicht ist sozusagen eine unterschiedliche Einschätzung zu einer Schulschließung vielleicht noch was anderes als der Umgang in der Migrationspolitik?
Ja. Und was stellen Sie sich vor? Wie können Sie da jetzt mit diesen Menschen dann umgehen? Ihm eine Watschen verabreichen? Ihm Fußtritt zu geben? Oder was stellen Sie sich vor?
Ich glaube, das ist ja die große Herausforderung, dass das schwer ist, dafür im Moment eine Lösung zu finden.
Ja, und dazu sollen wir uns bekennen. Und das tun, was wir tun können. Das ist das, was ich vorgeschlagen habe. Denn ansonsten wüsste ich nicht. Es gibt Menschen, die auf Ausschluss plädieren. Wir sollen ausschließen. Also zum Beispiel eine Partei sollen wir jetzt also ausschließen. Eine Partei ausschließen und die Menschen, die sie wählen, was ist mit denen? Das sind nicht 3 oder 30. Ich bin kein Freund von Ausschluss. Wie sollen das konkret auch gehen? Was stellen wir uns vor, wie die Gesellschaft sich dann entwickelt? Nein, wir sollen Sorgende sein. Andere Menschen sollen das Gefühl haben, ich sorge mich um sie. Ich sorge auch für sie. Das macht was mit Menschen. Und diese Sorge zu verweigern, macht auch was mit Menschen. Anderen Menschen nur die kalte Schulter zu zeigen, ihnen den Vogel zu zeigen, die eigene Abschätzigkeit ihnen zu zeigen, das zerspaltet die Gesellschaft.
Ich habe den Eindruck, dass es in dieser gesellschaftlichen Diskussion im Moment viel um Freiheit auf der einen Seite geht, also um Selbstbestimmung und Freiheit, und auf der anderen Seite um das Thema Verbundenheit mit anderen. Und dass es vielleicht so ein bisschen dieses Spannungsverhältnis ist zwischen Freiheit auf der anderen Seite und gleichzeitig der Traurigkeit über verloren gehende Verbundenheit. Können Sie zu dem Gedanken was anfangen?
Grundkonflikt des Lebens. Wertekonflikt, der lange Zeit verborgen blieb, weil einzelne Menschen gar nichts zu entscheiden hatten. Das hat die Kirche entschieden, das hat die Tradition entschieden, das hat die Konvention entschieden. Die haben in der Regel entschieden, die Bindung, die Verbundenheit hat Vorrang. Was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen. Das war der Maßstab. Und nun, da das für sehr viele Menschen sehr ärgerlich war, gibt es überhaupt die Moderne. Das war die Befreiung, die bewusste, das begann im 18. Jahrhundert mit der Aufklärer, mit den Aufklärern, die übrigens Philosophen waren. Das war die Idee, sich zu lösen von diesem alten Zeug, das Menschen eingeengt hat. Das war äußerst erfolgreich und nun stehen wir in einer Gesellschaft, in der im Zweifelsfall die Freiheit Vorrang hat vor der Bindung. Also ich kann mich scheiden lassen, ich kann mich trennen, jederzeit. Und dann, dann hatte ich die Freiheit. Und was mache ich mit der Freiheit? Dann gehe ich wieder in Bindung. Also ich jetzt nicht, weil ich bleibe mit meiner Frau verbunden bis an mein eigenes Lebensende und dann werde ich mit ihr auf andere Weise wieder verbunden sein. Den Grundkonflikt, den über viele Jahre anonyme Instanzen geklärt haben, den haben Menschen heute selber zu klären und bis auf Weiteres klären sie das zugunsten ihrer Freiheit. Und wir werden im Laufe der nächsten Jahrzehnte lernen müssen, dass uns das auch nicht mehr Sinn im Leben gibt. Ganz im Gegenteil. Also ich erwarte in den kommenden Jahrzehnten, das wird ein langer Prozess sein, dass Menschen viel mehr wieder auf Bindung achten. und dafür auch viel mehr tun. Einstweilen gibt es viele, vor allem jüngere Menschen, die suchen wieder nach Bindung und wenden sich denen zu, die ihnen versprechen, Schluss zu machen mit diesen neumodischen Freiheiten und dann sich wieder an Traditionen zu halten, an Konventionen zu halten. Mal sehen, ob das weiterführt.
Wenn ich das so ein bisschen auf die politische Diskussion und Situation übertrage, dann musste ich gerade drüber nachdenken, als Sie gesagt haben, wir haben auf der einen Seite den Verfall dieser Institutionen, nehmen wir Kirche beispielsweise als, sag ich mal, geordnete Struktur, die den Menschen gesagt hat, wie sie leben sollen. Jetzt fällt das weg. Und wir wundern uns gleichzeitig darüber, dass es ein fast religiöses Bekenntnis gibt zu, sag mal, zum Beispiel einer Situation wie Trump in den USA, der, sag mal, auch eine quasi auch so eine, also wie so eine Hülle gibt, in der aber eigentlich völlig unvereinbare Themen miteinander kombiniert werden. Also ist es sozusagen könnte es sein, dass es sich hierbei um eine gewisse Angst aus Orientierungslosigkeit handelt, die aus dem Verfall von klassischen Institutionen kommt und man wendet sich etwas zu. Aber es hat nicht mehr sozusagen so diese eine Grundsatzinstanz, wie vielleicht eine kirchliche Organisation, Christentum beispielsweise, sondern ich wende mich einer Institution, einer Person zu, aber es spielt dabei gar nicht mehr so die große Rolle, was in welcher Kombination sie eigentlich vertritt?
Es scheint schwierig für Menschen zu sein, frei zu sein. Und wenn sie mit der Freiheit nicht gut zurechtkommen, dann wenden sie sich wieder einer Instanz zu, die sagt, ich weiß, wo es lang geht. Diese Instanz, in dem Fall der Präsidentschaftskandidat, verspricht Gegensätzliches. Das ist zwingend notwendig in der Politik, Gegensätzliches zu versprechen, denn anders kriegen sie nicht genügend Wählerstimmen zusammen. Wenn sie nur eine Seite vertreten, dann wird es immer bei dieser einen Seite bleiben. Also sie müssen, das war schon in der Französischen Revolution so, dass ganz gegensätzliche Dinge, in der Französischen Revolution war es die Mittelschicht und die sogenannte damals Unterschicht, die sich kurzschlossen, um miteinander die Revolution durchzubringen. Das war erfolgreich, aber sofort kam wieder die Spaltung. Also so funktioniert halt Politik leider. Es gibt niemanden, der das anders machen kann. Es wird ein Erwachen geben, nämlich genau dann, wenn dieses Anliegen erfolgreich war und jetzt deutlich wird, da im Leben nicht zwei Dinge gleichzeitig realisiert werden können. Also ich kann nicht gleichzeitig in Bindung und in Freiheit sein, nur eins von beidem. Ich kann nicht gleichzeitig verheiratet sein und nicht verheiratet sein. Muss mich also für etwas entscheiden. Und in der Politik ist es ganz genauso. Und mit jeder Entscheidung wird natürlich die andere Seite, die jetzt zu kurz gekommen ist, bitterböse sein. Über kurz oder lang zerbricht das ganze Modell darüber dann wieder. Mein Vorschlag ist, mein Angebot ist, versuchen wir es besser mit Lebenskunst. Was ist Lebenskunst? Mit der Freiheit leben zu lernen. Eben sich ein Mindestmaß an Wissen anzueignen über das Leben, ein Können zu entwickeln, wie komme ich mit dem Leben zurecht, die Arbeit an Lebensverhältnissen zu übernehmen, und zwar an meinen eigenen, aber auch an denen von anderen, schon mal gleich denen, mit denen ich lebe, aber möglichst noch darüber hinaus. Insofern ist Lebenskunst von Anfang an, hat eine gesellschaftliche Perspektive. Ich interessiere mich für die Gesellschaft, in der ich lebe. Was kann ich für diese Gesellschaft tun? Mein gesellschaftliches Engagement war beispielsweise, diese Arbeit im Krankenhaus zu leisten, um einfach nur mal mir selber zu zeigen und vielleicht auch anderen, die sich dafür interessieren, wie das aussieht, wenn wir nicht mehr nur am Schreibtisch kleben bleiben, sondern eine konkrete Sorgearbeit übernehmen. Sorgearbeit gibt es in der Familie, in der Freundschaft, aber die gibt es auch in der Gesellschaft. Und davon erhoffe ich mir, dass wir besser lernen, mit Freiheit zurechtzukommen und in einer freien Gesellschaft leben zu lernen.
Sie haben gerade das Thema Entscheidungen angesprochen. Das finde ich auch nochmal einen interessanten Aspekt, weil wenn man über Entscheidungen nachdenkt, dann ist es ja so, dass man eigentlich immer dann entscheiden muss oder man bereitet eine Entscheidung vor, aber man kennt natürlich den Ausgang nicht, egal in welche Richtung man entscheidet. Sonst müsste man ja vermutlich gar nicht zu einer Entscheidung kommen oder eine Entscheidung vorbereiten. Und da ist mir das Thema Askese wieder in den Sinn gekommen, das Sie vorhin genannt haben, weil ich irgendwann mal gelesen habe, ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat, dass es am Ende bei der Entscheidung vielleicht gar nicht in erster Linie darum geht, perfekt vorbereiten zu können, wie entscheide ich, so weil ich den Ausgang nicht kenne, sondern vielmehr eigentlich darum geht, dass mit der Entscheidung die Situation nicht vorbei ist, sondern dann eigentlich erst beginnt, weil ich dann überlegen muss, wie ich mit den Konsequenzen der Entscheidung idealerweise umgehe.
FOMO, Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Ich entscheide mich also für diese Frau. Die Wahrheit war, diese Frau hat sich liebenswürdigerweise für mich entschieden. Sie hätte andere Möglichkeiten gehabt. Und sie hätte vor allem die Möglichkeit gehabt, vielmals zu bereuen, dass sie die Entscheidung so rum getroffen hat. Das ist Fear of Missing Out, wie das heute heißt, die Angst, etwas zu verpassen, die vielen jungen Leuten Mühe macht, nicht nur bei so fundamentalen Entscheidungen, sondern buchstäblich allabendlich. Sollte ich besser auf die Party gegangen sein, statt auf dieser hier mich zu langweilen? FOMO kann nur aufgelöst werden durch JOMO. Joy of Missing Out, die Freude, etwas zu verpassen. Woraus resultiert die Freude? Die Freude kommt daher, dass ich mir nicht das Leben versaure dadurch, dass ich endlos mich nicht entscheiden kann. Und wenn ich mich entschieden habe, endlos mich frage, wäre was anderes besser gewesen. Sondern nach allem, was ich im Moment weiß, an Erfahrungen schon zusammengetragen habe, an Ratschlägen von anderen Menschen zu Hilfe genommen habe, aber jetzt eine klare Entscheidung treffe, das mache ich heute Abend oder, entschuldigen Sie den Sprung, für diese Frau entscheide ich mich und dann bleibe ich auch dabei, um mich nicht endlos rumzuquälen, denn natürlich kann was anderes besser gewesen sein, aber dazu müsste ich das andere halt auch durchleben und dafür reicht das Leben nun mal nicht aus. Wenn ich sicher gehen will, dass das alles gut ausgeht, dann kann ich ja zum Beispiel mich nicht jetzt für die Frau entscheiden, sondern warten, bis ich 85 bin. Und dann sehe ich ja, wie die sich entwickelt hat in der Zwischenzeit und ob das gut gegangen wäre, wenn wir uns vor 40 Jahren schon zusammengetan hätten. Nur jetzt bin ich allerdings 85, jetzt lohnt sich's dann auch nicht mehr. Also liebe Leute, quält euch nicht so schlimm.
Ja, insgesamt ist es ja so, wenn wir auf den Alltag gucken, dass wir oder viele von uns ja schon nach besonderen Momenten streben. Und wenn wir nochmal auf das Thema der Lebenskunst zurückkommen, wie wichtig ist für Sie das Alltägliche und das Entdecken im Alltäglichen?
Das Alltägliche ist die ewige Wiederkehr des Gleichen, Sisyphus. Das sind die Arbeiten, die viele Menschen lieben. Frühstück machen, das Geschirr einräumen, endlich mal das Bett abziehen, das Bett wieder beziehen, die Waschmaschine bestücken, die Waschmaschine wieder ausräumen. Verstehen Sie, das ist Alltag. Mhm. Ich kenne nicht sehr viele Menschen, die das toll finden. Da kann ich nur mit Karl Valentin sagen, ich liebe den Regen nicht, aber wenn ich ihn nicht liebe, ist er immer noch da. Also ich liebe den Alltag nicht, aber wenn ich ihn nicht liebe, ist er immer noch da. Besser, ich liebe ihn. Mhm. Ich liebe den Alltag. Ich mache alle diese Arbeiten, die ich jetzt alle allein machen muss. Vielleicht nicht mit Liebe, aber ganz sicher auch nicht mit Abneigung. Und dann gönne ich mir was, was mich jeden Tag erfreut, nämlich einen doppelten Espresso. Und den gönne ich mir nicht zu Hause, sondern im Café. weil da muss ich ihn mir nicht selber servieren, sondern er wird mir serviert. Und ich kann auch das gute Gefühl haben als Philosoph, ich gehe zur Arbeit, statt nur mich an den Schreibtisch hinzusetzen und in meiner eigenen Welt mich zu suhlen. Begegne ich wenigstens ein paar anderen Menschen und spreche mit ihnen und arbeite auch im Café und genieße wirklich enorm den Kaffee. Ich weiß einiges über Kaffee, das Wissen habe ich mir angeeignet. Auch hier gilt die Kunst des Kaffeetrinkens, ein bisschen Wissen ist hilfreich. Aber dann musst du üben, um ein Können des Kaffeetrinkens zu erreichen, musst du üben. Und was heißt üben beim Kaffeetrinken? Na, du musst ihn trinken. Ja, wie? Indem du ihn nicht reinschüttest, sondern Askese betreibst. Jetzt in diesem etwas anderen Sinne, nicht unbedingt enthaltsam, aber zurückhaltend. Also ich trinke den doppelten Espresso in kleinsten Schlücken, damit ich jedes Molekül auf meiner Zunge sortieren kann. Und habe damit den doppelten und dreifachen Genuss, also doppelter Espresso und doppelter Genuss, macht schon mal doppelt. Und wenn ich es übertreibe, wenn der sehr gut ist, bin ich in Versuchung noch einen doppelten. Und ich weiß aus Erfahrung, das ist übertrieben, dann bricht die Lust am Espresso zusammen. Dann mag ich am nächsten Tag gar kein trinken. Dann kommt Askese dritter Teil, Enthaltsamkeit. Ich verzichte auf einen, eventuell zwei, drei Tage auf Espresso und dann, dann sind die Geschmacksnerven wieder voll da.
Das hat mich jetzt gerade, also gerade diese Übung, wenn man so will, hat mich gerade erinnert an eine Übung und da würde mich auch nochmal interessieren, wie Sie zu dem Thema stehen. Eine Übung, die aus dem, sag mal, Modebegriff oder Modewort Achtsamkeit oder Mindfulness kommt. Weil da gibt es sozusagen bei einem der Begründer, Jon Kabat-Zinn, eine Übung mit einer Rosine, glaube ich. Das hat mich nur gerade daran erinnert.
Ja, kann man gerne so machen. Bei der Gelegenheit habe ich bemerkt, ich habe die Übung unlängst gemacht, unter Anleitung. Und die Übung besteht ja auch darin, dass man riecht an der Rosine. Und ich habe bei der Gelegenheit bemerkt, dass das linke Nasenloch anders riecht als das rechte Nasenloch.
Wirklich?
Bin der Sache nachgegangen. Ja. Es ist in der Tat so, dass wir dual riechen, stereo. Das bewirkt eine Räumlichkeit des Riechens. Aber ich habe nichts darüber gefunden, dass die Geruchsnerven, die wir haben, in den beiden Nasenlöchern unterschiedlich verteilt sind. Bin mir aber sicher, das wird irgendwann noch zum Vorschein kommen. Leider kann ich nicht selber diese Untersuchung anstellen. Das ist doch toll, was wir alles an uns haben. Die Sinnlichkeit ist die Basis für den Sinn des Lebens. Das entgeht sehr vielen Menschen. Das tut mir so leid, weil Sinnlichkeit ist so was Wunderschönes. Die Sinnlichkeit des Sehens, des Hörens, des Riechens, des Schmeckens und vor allem des Betastens, des Berührens. Ich habe ja ein eigenes kleines Buch deswegen nur über die Kunst der Berührung geschrieben. Wie viel Sinnlichkeit lassen wir brachliegen, allein dadurch, dass wir für zu viele Dinge Maschinen benutzen. Also das Handy von früh bis spät, ich natürlich auch. Aber wir können ja auch hier Stereo-Verfahren oder Hybrid, könnten wir vielleicht sagen, einerseits natürlich die Techniken benutzen, andererseits aber uns fernhalten von Techniken, spazieren gehen, allein oder mit anderen. Was Gutes essen, gut, das machen viele, aber vor allem es an der Berührung, an der Umarmung, am Streicheln, am Händchen halten, nicht fehlen zu lassen.
Wir haben vorhin begonnen mit Ihrem interessanten Lebenslauf. Und ich sage nochmal, Schriftsetzer, Bundeswehr, Abi nachholen, Philosoph, ist jetzt nicht so der Klassiker als Lebenslauf, oder?
Rückblickend gesehen war das ein vollkommen konsequenter Lebensweg, aber das habe ich nicht so gesehen, wenn ich an den verschiedenen Stationen gestanden habe, dass das letzten Endes so sich so darstellt, als wäre das ein sinnvoll gestalteter Lebensweg, bringt auch mich zu der Überlegung, gibt es möglicherweise doch in einer anderen Dimension Geister? Aber wir wissen nicht, mit welchem Bewusstsein sollte das sein, die einen an der Hand nehmen, an die Hand nehmen und durchs Leben führen. Ich habe in dem Fall die verstorbenen Verwandten im Blick der Familie, aber ich weiß es nicht. Es ist nur ein Gefühl, das ich immer mal wieder hatte, weil so vieles im Leben hat sich im Nachhinein als so sinnvoll herausgestellt. Ich habe selber mir lange Vorwürfe gemacht, warum diese langen Umwege, erstmal eine Lehre machen, zur Bundeswehr gehen, einen zweiten Bildungsweg. Wäre es nicht besser gewesen, die Talente dafür waren ja da, den strikten, direkten Weg, den meine Eltern auch lieber wollten. Ich sollte als Erster in der Familie überhaupt aufs Gymnasium gehen und Abitur machen. Das habe ich verweigert. Ich war ein Bildungsverweigerer. Ich, der ich Bücher immer schon geliebt habe, sie zu leben, sie zu schreiben. Aber der lange Umweg hatte einen riesigen Vorteil, rückblickend gesehen. Ich habe starken Kontakt mit dem Leben aufgenommen. Ich habe sehr viel Leben inhaliert, auch beziehungsmäßig. Früh genug angefangen, um vieles auszuprobieren und vieles ist gescheitert. Aber es hat mir ein Füllhorn an Lebenserfahrungen beschert, sodass, als ich dann in die Philosophie kam, mit einem ganz anderen Hintergrund kam, als diejenigen, die Gymnasium machen, Abitur studieren und dann auch schon gleich promovieren und dann stehen sie in der Philosophie und haben vom Leben gar keine Ahnung. Und so sieht die Philosophie dann auch aus.
Ist das nicht... Ich denke manchmal, ist das nicht ein Aspekt von Diversity, den wir vielleicht auch zu wenig denken?
Jein, sage ich, weil viele sich dessen heute schon bewusst sind, dass jeder Umweg letzten Endes weiterführt. Und alles, was du jemals in deinem Leben gemacht hast, kannst du wieder gebrauchen. Du weißt nicht wann und unter welchen Umständen, aber nichts ist vergebens, nichts ist verschenkt.
Ja, ich denke bei der Gelegenheit immer, also in meiner eigenen Biografie, ich komme aus einer sehr katholischen Familie und ich war sehr früh eingebunden in Jugendgruppen und Pfarrgemeinderatssitzungen und so weiter. Und alles das, was ich heute in meinem Leben noch erlebe, die Gruppendynamik, ist sozusagen, mit der kann ich umgehen, weil ich die asketische Übungen aus vielen Jahrzehnten habe und weiß, wie man mit Gruppen in unterschiedlichen Konstellationen ausgehen kann. Insofern finde ich das sehr nachvollziehbar. Und ich musste auch gerade an einen Satz denken, den ein alter Freund von mir immer sagt, wenn Dinge mal nicht funktionieren. Sei nicht traurig, du weißt nie, wozu es gut ist.
Ja, das ist sehr weise.
Wieso sind Sie damals im ersten Schritt auf Schriftsetzer gekommen?
Ich kam gar nicht drauf.
Okay.
Das war meine verzweifelte Mutter. Der Kerl, der Sohn, der vierte in der Reihe von 6 Kindern, weiß mit sich nichts anzufangen. Er unternimmt auch nichts, mitten in der Pubertät, typische Situation. Und dann sagte die Mutter, du interessierst dich für Bücher und sonst gar nichts. Was hat mit Büchern zu tun? Die werden ja von Leuten gemacht. Wie heißen diese Leute? Das sind Schriftsetzer. Und irgendwo in der entfernten Verwandtschaft gab es einen Schriftsetzer, der diesen Beruf schon ausübte. Und da hat sie sich erkundigt und dann hat sie mich also quasi verpflichtet, du wirst jetzt Schriftsetzer. Also bin ich Schriftsetzer geworden. Damals war das noch so, folgsamer Sohn, trotz Pubertät. Ich hatte ja keine andere Idee. Und habe diese Tätigkeit von der ersten Stunde an gehasst bis zur letzten Stunde, 3 Jahre später. Und nach 2 Wochen am Setzkasten, wo ich also die Buchstaben zusammensetzen musste, die jemand mir diktierte, der auf der anderen Seite des Setzkastens stand, habe ich mir nach 2 Wochen am Setzkasten geschworen, Ich werde die Seite wechseln. Ich werde der sein, der sagt, wie das gesetzt werden muss. Und dieses Versprechen habe ich mir erfüllt.
Ich habe in der Vorbereitung des Interviews noch an einen Satz gedacht. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Der ist von einem Boxer. Ich weiß gar nicht mehr von welchem. Aber der Satz geht so: Everybody has a plan until you get and then you get a punch in the face. Also der wurde gefragt: Haben Sie einen Plan fürs Boxen? Und hat gesagt: Ja, jeder hat einen Plan. Jeder hat eine Strategie. Aber dann kriegt er einen Schlag ins Gesicht. So.
Ja.
Und ich habe überlegt, ob man an manchen Stellen auch sagen kann und ob Sie vielleicht über die vielen Jahre, die Sie mit Philosophie zu tun haben, auch ja immer wieder mal Philosophie erneuert und revidiert und weiterentwickelt haben in Ihren Gedanken. Könnte man auch sagen, everybody has a philosophy and then he gets a punch in the face?
Ja klar, im Leben kriegt man immer eine Klatsche. Und das ist im Moment nicht erfreulich. Ich darf darüber lachen. Ich bin jetzt 71 Jahre alt und habe viele Klatschen im Leben erhalten. Und jede einzelne braucht es nicht. Aber letzten Endes weiß ich, wie viele Klatschen ich anderen Menschen ausgeteilt habe. Das Problem bei diesen Dingen ist ja, der Betroffene ist, der muss es durchstehen. Und der andere weiß gar nichts davon. Das ist ja eine der großen Schwierigkeiten in Beziehungen. Wir beklagen uns darüber, wenn wir verletzt werden in der Beziehung. Aber ich nehme gar nicht wahr, dass ich einen anderen verletzt habe, wenn wir uns nicht darüber austauschen können. Und in vielen Beziehungen ist das ja gar nicht der Fall. Leben geht nicht anders. Und Lebenskunst heißt nicht nur, das Leben zu genießen. Das heißt es sehr wohl, abgesehen von all dem, worüber wir gesprochen haben, die bewusste Lebensführung, die Arbeit an Lebensverhältnissen, nicht nur für sich selber, sondern auch für andere. Zusätzlich heißt es zweifellos, das Leben zu genießen, wo immer wir es genießen können. Aber es ist nur eine Hälfte der Lebenskunst. Die andere Hälfte der Lebenskunst heißt, mit den ungenießbaren Seiten des Lebens leben zu lernen. Das ist viel schwerer. Als genießen zu lernen. Genießen zu lernen ist schon nicht einfach. Beispiel doppelter Espresso. Mhm. Aber mit den ungenießbaren Seiten zurechtzukommen, verletzt zu werden, verlassen zu werden, nicht an der Stelle weiterzukommen, wo ich weiterkommen will, Unglück zu erfahren, unglücklich zu sein, melancholisch, depressiv zu sein, letzten Endes zweifellos mit Tod in der einen oder anderen Form zu tun zu haben, ganz zuletzt mit dem eigenen Tod. Das ist die andere Seite der Lebenskunst. Da wollen viele nicht dran. Ich versuche es so schmackhaft wie möglich zu machen, weil es hilft ja nichts. Leben besteht auch daraus.
Sie haben ja vorhin auch schon angesprochen, dass Sie als philosophischer Seelsorger gearbeitet haben. Und mich hat so ein bisschen interessiert die Interdependenz, wenn man so will, zwischen diesen Dingen. Also so ein bisschen die Frage, hat die Philosophie mehr bei der Seelsorge geholfen oder hat die Seelsorge mehr auch für die eigene Philosophie gebracht? Also hat sich das, sind das miteinander sprechende Röhren?
Das war eine wechselseitige Befruchtung in höchstem Maße. Ich habe mich, nachdem das einfach nur gut ging von Anfang an, nach einer Weile gefragt, warum geht das gut? Das ist die philosophische Haltung, wie ich sie jedenfalls verstehe. Es geht in der Philosophie nicht nur darum, Spaß zu haben, sondern sich dann auch noch zu fragen, warum habe ich jetzt Spaß gehabt? Gibt es legitime Gründe dafür, dass ich Spaß hatte? Also gab es Gründe dafür, warum das gut gegangen ist? Die gab es ganz offenkundig, die bestanden in den Gesprächen, übrigens bei weitem nicht nur mit den Patienten oder Patientinnen, sondern überhaupt mit dem gesamten Personal, auch mit den Ärzten und Ärztinnen. Alle waren bedürftig. Das war mir nicht klar, über ihr Leben zu sprechen. Menschen haben ein solches Bedürfnis, über ihr Leben zu sprechen, gehört zu werden, gesehen zu werden. Und sie gingen nach einer Stunde. Bei vielen ging es um mehrere Stunden, aber nach jeder Stunde gingen Menschen vollkommen zufrieden weg. Was habe ich gemacht? Ich habe Ihnen ja nicht gesagt, wie Sie ein Problem auflösen können. Was weiß ich denn? Kann meine eigenen Probleme mit knapper Not lösen. Also etwas muss geschehen sein. Auf die Spur kam ich dann in Erinnerung an die sokratischen Gespräche. Sokrates hat, die sokratische Philosophie besteht nur darin, Gespräche zu führen. Nicht am Schreibtisch zu sitzen und sich Dinge auszudenken. Gespräche zu führen. Und er nennt selbst das Geburtshilfe. Mhm. Was für Geburtshilfe? Er hilft den Gedanken anderer Menschen zur Welt zu kommen, die aber in ihnen selber schon geruht haben. Und dieser Prozess ist wechselseitig. Das heißt, ich kam in den Gesprächen auch auf viele Gedanken, die offenbar in mir geruht haben, aber ohne die Gespräche wäre ich da gar nicht drauf gekommen. Um das markanteste Beispiel zu nehmen, ich wäre nie im Leben auf den Gedanken gekommen, ein Buch zu schreiben mit dem Titel »Mit sich selbst befreundet sein«. Mhm. Darauf bin ich gekommen in diesen Gesprächen, weil mir reihenweise Menschen gegenüber saßen, die mit sich selber gar nicht klarkamen. Das war sehr neu für mich. Ich kam einigermaßen mit mir zurecht. Warum, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe nie groß darüber nachgedacht. Erst dann dachte ich darüber nach. Und ich wollte die Menschen ja auch nicht allein mit ihrem Problem lassen. Deswegen also das Nachdenken. Was kann ich ihnen sagen, was kann ich ihnen beisteuern, damit sie mit sich selbst besser zurechtkommen. Das ist ein dickes Buch entstanden, mit sich selbst befreundet sein. Und weil dicke Bücher nicht jedermanns und jeder Frau Sache sind, auch ein dünnes Buch, Selbstfreundschaft, um auch in 1-2 Stunden ein Wissen darüber bekommen zu können. Was brauche ich dafür? Wie geht das? Um dann sich an das Können zu machen. Denn das ist dann die Übung, die muss ein Mensch selber leisten.
Ich habe noch ein paar Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und die erste ist, welches Buch hat Sie besonders inspiriert und geprägt?
Symposion von Platon. Deutsch übersetzt das Gastmahl. Wörtlich übersetzt gemeinsam saufen.
Da sind wir wieder bei den Übersetzungen. Wenn dieser Podcast hier alle Menschen in Deutschland erreichen würde, Sie könnten aber nur eine Botschaft loswerden, was wäre Ihre wichtigste Botschaft?
Lebe so, dass dein Leben bejahenswert ist.
Was ist der größte Irrtum oder der größte Mythos in Ihrem Fachbereich?
Dass Philosophie am Schreibtisch entsteht.
Haben Sie ein Tool oder eine Technik, die Ihnen in stressigen oder schwierigen Zeiten besonders hilft?
Doppelte Espresso.
Wilhelm Schmid, vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank.
Sehr gerne. Tschüss.
Hier noch ein Programmtipp. Ob Tötungen im Cannabiswahn, illegale Autorennen, Auftragsmorde und Verbrechen aus Liebe, im Hamburger Gerichtssaal 237 werden die spannendsten Kriminalfälle verhandelt. Und Gerichtsreporterin Elke Spanner ist immer mit dabei. In diesem Podcast teilt sie mit Journalistin Anna Rüther ihre persönlichen Eindrücke aus den Prozessen und erklärt, warum Urteile manchmal anders ausfallen, als man vielleicht denken würde. Also Stoff für wahre True-Crime-Fans, die tief in diese Materie eintauchen und unser Rechtssystem besser verstehen wollen. Alle 2 Wochen gibt es mittwochs jeweils eine neue Folge und ihr findet sie in der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD, unter ardaudiothek.de oder in den App-Stores eurer Smartphones. Die Idee ist ein Podcast des NDR und wenn euch unser Podcast gefällt, dann bewertet ihn auf der Plattform, auf der ihr ihn hört oder empfehlt die Idee weiter. Producer Dennis Terrei, vielen herzlichen Dank. Die Idee ist ein Podcast vom NDR. Wir interviewen Expertinnen. Äußerungen unserer InterviewpartnerInnen geben deren eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis dann.
Die Idee. Leute, die neu denken.